Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Hallo und herzlich willkommen zu Das Gespräch, sagt Johannes Kolk. Es gibt Daten, die bilden eine Zäsur in der Weltgeschichte und verändern sie nachhaltig. Der 11. September 2001 ist so ein Datum. Der Tag der Anschläge auf das World Trade Center in New York und auf das Pentagon-Gebäude in Washington in den USA. Auch der 24. Februar 2022 zählt dazu, der Angriff Russlands auf die Ukraine. Und noch aktueller und uns allen noch in tiefem Bewusstsein, der 7. Oktober 2023. Der Tag, an dem islamistische Terroristen der Hamas vom Gazastreifen aus Israel überfallen, mehr als 1200 Menschen auf israelischem Boden getötet wurden und über 230 Personen aus Israel in den Gazastreifen entführt wurden. Als Reaktion darauf ist Israel mit seiner Armee in den Gazastreifen einmarschiert. Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diese Sendung hier aufzeichnen, gilt seit knapp 2 Wochen eine Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas und es existiert ein Geiseldeal, der zwischen Israel und der Hamas ausgehandelt wurde. Meine Gäste sind heute 2 Männer, die diese Entwicklungen in Israel ganz genau verfolgen, aber nicht nur die Entwicklungen dort, sondern auch in Deutschland und weltweit. Sie machen das auch nicht erst seit dem 7. Oktober 2023, sondern schon viel länger. Ich freue mich heute, Luca Elias Hetzel und Josias Teschüren von den Christen an der Seite Israels bei Das Gespräch auf ERF Plus begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir auf aktuelle Entwicklungen in Israel und auch in Deutschland zu sprechen kommen, die mit den Geschehnissen vom 7. Oktober zu tun haben, sollten wir Sie den Hörerinnen und Hörern erst einmal vorstellen. Sie arbeiten beide für den eingetragenen Verein Christen an der Seite Israels. Herr Hetzel, Sie sind seit 2020 Vorsitzender und Herr Teschüren, Sie sind seit 2021 Leiter des Bereichs Politik und Gesellschaft. Also beide noch gar nicht so lange dabei. Wie sind Sie denn zu den Christen an der Seite Israels gekommen?
Also mein Weg liegt tatsächlich schon ein bisschen länger zurück und hat 2008 angefangen mit einer Reise nach Israel. Ich wurde da mehr oder weniger freiwillig mütterlicherseits dazu gezwungen, nach Israel mal auf eine Reise mitzugehen. Hat mich am Anfang gar nicht so angemacht, war aber auf der Reise dabei und die Reise hat mich total berührt, total gepackt. Und ich habe so viel gespürt von dem, was wir als Deutsche mit Israel zu tun haben, was wir als Christen, aber auch für eine Verbindung mit dem jüdischen Volk haben. Es war so bewegend, an den Orten auch unterwegs zu sein, wo Jesus unterwegs war. Die Bibel ist so an vielen Stellen real geworden. Jerusalem hat mich tief fasziniert und bis heute nicht losgelassen. Das heißt, es hat sich was bewegt, als ich dort war in dem Land und bin dann zurückgekommen 2008 und habe gesagt, Mensch, genau solche Reisen würde ich jetzt selber auch gern anbieten für junge Leute. Und habe dann in dem Verein Christen an der Seite Israels gesagt, ich wäre bereit, damit reinzugehen und habe dann tatsächlich über 10 Jahre die Arbeit der jungen Leute mit aufgebaut, junge Christen an der Seite Israels. Damals hieß es noch Israel Connect. Wir haben jedes Jahr mehrere Reisen gemacht für junge Leute, weil unsere Überzeugung ist, dass man mal dort gewesen sein muss, um das Land mit eigenem Erleben, mit eigenem Sehen, Schmecken und Spüren aufnehmen muss, um so richtig auch zu verstehen, was da Sache ist. Und es hat mir immer große Freude bereitet, über 10 Jahre lang diese Reisen zu machen und bin dann auch so mit der Zeit mehr und mehr in den EV reingerutscht, sag ich mal, bei Christen an der Seite Israels, war dann die rechte Hand von meinem Vorgänger, von Harald Eckert, über einige Jahre als Assistenz, dann Teil der Geschäftsführung und 2020 dann in den Vorsitz. Seitdem habe ich nicht mehr so viel Zeit nach Israel zu reisen, sondern viele, viele andere Dinge. Aber das war so mein Weg in das Thema rein. Sehr persönlicher Weg, ein persönliches Erlebnis dort, das mich bis heute nicht mehr losgelassen hat.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Teschüren?
Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich als Theologe losgelegt habe. Ich habe in Budapest Theologie studiert. Dort ist die größte pfingstcharismatische Gemeinde Europas beheimatet, die eine eigene Uni aufgemacht haben. Und wenn man Theologie studiert und die Bibel tatsächlich liest im Theologiestudium und wir haben nichts anderes gemacht, dann stolpert man in der Bibel doch ab und zu mal über Israel. Und das heißt, ich hatte auf jeden Fall einen biblischen Zugang zu dem Thema. Aber die Gemeinde hatte auch über Jahrzehnte schon entwickelt, ganz enge Kontakte zur jüdischen Gemeinschaft in Ungarn und auch ein ganz großes Herz für Israel mit angebotenen Israelreisen jedes Jahr. Und sie waren aber auch politisch aktiv für Israel. Und es gab einmal, da erinnere ich mich besonders gut dran, eine riesige Konferenz in Budapest. Und da kamen Politiker aus der ganzen Welt, auch US-Kongressabgeordnete, jüdische und christliche Politiker, die gemeinsam ihr Herz für Israel und ihre Unterstützung Israels ausgedrückt haben. Und ich kann mich sehr gut an diese Veranstaltung erinnern und das in dem Moment so in meinem Inneren war es, wie als wenn was aufgegangen ist. Und ich wusste, ich will mich einsetzen. Und ich habe dann, da gab es einen Predigerwettbewerb im Studium, also man konnte gegeneinander predigen vor einer Jury quasi. Und in dem Predigerwettbewerb gab es als Hauptpreis eine Reise nach Israel. Und meine Frau hatte im Gebet vorher, weil wir das beide auf dem Herzen hatten, das Heilige Land mal zu besuchen, gesagt, wir wollen so fahren, dass wir beide fahren, aber nur einer bezahlt. Und das hat sich dann über diesen Wettbewerb gelöst. Und seitdem sind wir in der schönen Position und Erfahrung, dass wir seitdem immer, wenn wir in Israel waren, so gefahren sind, dass wir nur einer bezahlt haben und der andere mitgekommen ist.
Das ist praktisch, ja.
Das war ein gutes Gebet, war ökonomisch sinnvoll und wir sind sehr dankbar. Und als ich das erste Mal in Israel war, ging es mir genauso wie Luca. Also man merkt wirklich, wenn man da ist, dann verliert das den theoretischen Charakter und es wird eine persönliche Erfahrung. Das Herz wird berührt. Gerade wenn man als Deutscher und als Christ da ist, hat es nochmal auch so seine ganz eigene Ebene, die mitschwingt natürlich, aber die auch nochmal einen ganz persönlichen Bezug herstellt. Und vieles von dem, was man dann so landläufig hört über Israel, wenn man einfach die Augen aufmacht, wird einiges davon schon sehr in Frage gestellt und man merkt, die Realität ist viel komplexer, tiefer. Und das ist wirklich so ein Ansatz, der auch bei mir gefruchtet hat. Und ich bin dann in die Israel-Arbeit reingeschossen worden. Ich wollte eigentlich in Heidelberg weitermachen, meinen Doktor machen. Und dann hat der Hauptpastor angerufen aus der Gemeinde und mich quer in die Politik geschossen, weil eine Möglichkeit da war, im Europaparlament für eine Organisation sich einzusetzen, die im Politischen sich solidarisch mit Israel erklärt und auch gegen den Antisemitismus kämpft. Und da bin ich gelandet, bin dann nach einem Jahr in 2013 nach Berlin in meine Heimatstadt zurückgekehrt, um das Gleiche in Berlin auf deutschem Boden aufzubauen und bin dann über Umwege zu Christen an der Seite Israels gekommen und bin seit 2015 sehr eng mit dem Verein verbunden und dann in 2021 nochmal wieder zurück als jetzt Leiter für die politische Arbeit, weil das so mein Hauptanliegen ist, wo ich merke, wir haben als Deutsche und als Christen da einfach eine Verantwortung und wir können und sollten eine Rolle spielen dazu, dass die Solidarität mit Israel nicht nur unter dem Begriff Staatsräson und so ein hochtrabendes, wolkiges Etwas ist, sondern dass dahinter konkretes, von Herzen kommendes Engagement steht und das können wir zusammen umsetzen. Das ist mega spannend.
Jetzt haben wir ein bisschen die persönlichen Motivationen verstanden. Was noch fehlt, ist die Erklärung, was genau sind denn die Christen an der Seite Israels? Also das sind Christen, die an der Seite Israels stehen, das sagt der Name, aber mehr.
Tatsächlich ist das die kürzeste Beschreibung, die Sie gerade vorgenommen haben. Und deswegen finden wir auch den Namen nach wie vor so gut. Er ist zwar sehr lang und sperrig und schwer zu merken, aber er beschreibt genau das, was auch unser Selbstverständnis ist. Es sind Christen aus unterschiedlichen, auch gemeindlichen Hintergründen, die an der Seite Israels stehen, an der Seite des jüdischen Volkes stehen, weil wir uns von der Bibel dorthin gestellt empfinden und auch glauben, wie Josias es schon angesprochen hat, dass wir auch von der Geschichte her eine Verbundenheit haben mit dem jüdischen Volk. Jetzt legen wir immer Wert darauf, dass es an der Seite Israels heißt und es nicht bedeutet, immer in jedem Thema auf der Seite Israels. Das ist ein kleiner Unterschied, aber für uns von großer Bedeutung, weil für uns sehr wichtig ist, dass man in dem Thema Israel seine Ausgewogenheit bewahrt, dass man differenziert auf das Thema draufschauen kann. Das bedeutet in unserem Fall, dass man als Israel-Freund oder als Israel-Interessierter nicht nur immer alles richtig finden muss, was beispielsweise die israelische Regierung entscheidet. Ist übrigens auch in Israel nicht so, dass immer alle richtig finden, was die Regierung dort entscheidet. Die gehen schon sehr kritisch mit sich selbst auch um.
Könnte man so
und,
sagen,
ja. Und das ist uns sehr wichtig, weil ja in diesem ganzen Themenfeld Nahostkonflikt immer schnell diese Frontenverhärtung kommt und die zwei Seiten benannt werden. Und wir wünschen uns, dass es Lösungen im Nahen Osten gibt, die Frieden für alle Menschen dort bringen. Und für uns ist eine wichtige Überzeugung, dass ein Freund Israels zu sein nicht bedeutet, dass man Feind der Araber sein muss, ja, oder dass einem die Palästinenser oder das palästinensische Leid egal sein müssen. Das ist mitnichten der Fall. Aber wir glauben, dass wir von der Bibel her eine klare Verortung haben. Wir glauben auch, dass Gott dieses Volk erwählt hat vor tausenden von Jahren, dass er eine Geschichte schreibt mit diesem Volk, dass er das heute noch tut und auch in Zukunft noch tun wird, dass er an dieses Ziel auch kommen wird. Und deswegen ist uns wichtig, im Endeffekt auch aus unserem Glauben raus, aus unserem Glauben motiviert, so diesen Stand an der Seite Israels einzunehmen. Aber wie gesagt, immer mit einer Differenziertheit. Wir wissen sehr wohl auch, dass das nicht immer jedem gelingt, dass es tatsächlich auch hier und dort in christlichen Kreisen eine Zurückhaltung für das Thema Israel gibt, weil man vielleicht mit Israel Fans Erfahrungen gemacht haben, wo man das Gefühl hat, Mensch, da geht es ja nur noch um dieses Thema. Und uns ist es sehr wichtig zu sehen, es ist ein Thema, ein wichtiges Thema in der Agenda Gottes, wie wir finden, aber es gibt genauso auch andere wichtige Themen. Die Mission ist ein wichtiges Thema, Gemeinde ist ein wichtiges Thema, Nachfolge, Jüngerschaft, und in dieses Potpourri betten wir Israel ein. Wir sind in diesem Bereich als Verein sehr aktiv, aber uns ist die Ausgewogenheit und Differenziertheit wichtig, sonst ist es mit jedem Thema so, sonst kann auch schnell eine schräge Richtung draus werden.
Die Christen an der Seite Israels haben mehrere Hilfsprojekte, die natürlich mit Israel zu tun haben. Eines davon heißt Israel im Krieg. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, wir haben ganz schnell, also am 7. Oktober, als es losging, gemerkt, wir sind ja sehr eng verbunden mit den Israelis, mit dem Land, mit den Leuten. Wir haben über 10 Jahre ein Projekt gehabt, schon am 7. Oktober, 10 Jahre vorher quasi, wo wir Terroropfer unterstützt haben und ihnen ermöglicht haben, nach Deutschland zu kommen, um sich einfach mal auszuruhen, runterzukommen, in deutschen Gastfamilien Herzlichkeit und Gastfreundschaft zu genießen. Und viele von diesen Leuten, den Israelis, die in diesem Projekt nach Deutschland gekommen sind, waren angesiedelt rund um den Gazastreifen. Und das heißt, es waren ganz enge Beziehungen, die wir zu den überfallenen Dörfern und Kibbuzim hatten. Und wir haben quasi am 7. Oktober über WhatsApp live mitbekommen, was gerade passiert. Und wir haben gemerkt, wir sind hier in Deutschland, wir können da vor Ort nicht helfen, aber wir können alles in Bewegung setzen, um jetzt von hier aus so gut wie möglich Hilfe zu leisten. Und das haben wir auf verschiedenen Wegen getan. Einer dieser Wege war eben dieses Projekt Israel im Krieg, weil für uns sehr schnell deutlich wurde, dass es nicht nur, man hört ja so, Raketenangriffe sind so alltäglich geworden in Israel, dass man sie schon kaum mehr realisiert hat damals. Aber als wir dann gemerkt haben, da sind auch Terroristen nach Israel eingedrungen, das hat eine ganz andere Qualität, dieser Angriff. Da ist was Größeres im Gange, haben wir gemerkt, da werden wir versuchen, direkt Spenden hinzuleiten, und haben auf die Art und Weise Christen die Möglichkeit gegeben, über die bei uns schon jahrzehntelang etablierten Kontakte Geld und Hilfe genau dahin zu geben, wo es am dringendsten benötigt wurde. Nicht von uns verteilt, sondern wir haben es einfach nur eingesammelt und weitergegeben. Und Partner vor Ort, die wirklich den Finger am Puls haben, haben genau dort das Geld hingegeben, wo die Hilfe nötig war. Und auf die Art und Weise können wir seither versuchen, ein bisschen was von dem Leid zu mildern und zu mindern, was die Israelis erfahren haben. Und in Israel, das denkt man vielleicht gar nicht, aber kommt es besonders stark rüber, dass diese Hilfe von Christen und von Deutschen kommt. Es ist so ein Ausrufezeichen, so ein Lichtblick, der Hoffnung gibt, der Liebe vermittelt und der mehr als nur dieses abstrakte Staatsräson-Denken vermittelt. Und das ist uns ganz wichtig.
Ein anderes Projekt dreht sich auch um Holocaust-Überlebende. Was machen die Christen an der Seite Israels in dem Bereich?
Tatsächlich ist es auch immer ein wichtiger Bestandteil unserer Reisen, dass wir sagen, wir möchten Begegnungen schaffen mit ganz unterschiedlichen Gruppen, mit ganz unterschiedlichen Menschen in Israel. Und was immer mit dabei ist, was fast zur DNA unserer Reisen gehört, sind Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden, mit Zeitzeugen von damals, vor 80 Jahre her. Das bedeutet, die Menschen, die wir jetzt treffen, waren in der Regel damals Kleinkinder, Kinder im ganz jungen Alter, und wir möchten sie treffen, um ihre Lebensgeschichten zu hören, um sie auch nochmal ja so ein bisschen auch ihren Lebensabend, sind ja jetzt hochbetagte Männer und Frauen, um ihren Lebensabend auch nochmal eine versöhnliche Perspektive, eine versöhnliche Note auch aus Deutschland ihnen zu bringen. Und das sind sehr emotionale und sehr bewegende Momente. Ja, wenn Holocaust-Überlebende, die vielleicht die deutsche Sprache immer mit den Nationalsozialisten von damals verbunden haben, wenn die jetzt sehen, da kommt jemand Junges aus Deutschland und er hat eine Rose für mich dabei und interessiert sich für meine Geschichte. Und nicht nur für meine Geschichte, sondern auch für die Botschaft, die ich vielleicht nochmal weitergeben möchte als Zeitzeuge. Und wir glauben, dass dieses Zeitfenster, wo Zeitzeugen unter uns wohnen, nicht mehr so lange offen ist. Wie gesagt, die Menschen, das wird in 10 bis 15 Jahren keine Möglichkeiten mehr geben, Zeitzeugen zu begegnen. Und deswegen ist uns sehr, sehr wichtig, diesen Menschen auch aus deutscher Hand, aus deutscher Perspektive nochmal einen Lebensabend in Würde zu ermöglichen. Und deshalb ist es auch eins unserer größten Spendenprojekte nach wie vor, auch für Holocaust-Überlebende nochmal tröstende Signale zu senden. Wir lesen in der Bibel in Jesaja 40 den ersten Vers, tröstet mein Volk. Und das kann man auf die aktuelle Situation beziehen in Israel. Und wir beziehen das seit vielen Jahren aber auch genau auf dieses dunkelste Kapitel des jüdischen Volkes, das Dritte Reich, die Zeit des Nationalsozialismus, und möchten da Trost geben und schenken, wo es noch möglich sein kann. Und auch die Reiseteilnehmer berichten oft Jahre später noch genau von diesen Begegnungen, die sie hatten, weil sie sagen, das hat sie auf einer Herzensebene nochmal für dieses Thema auch sensibilisiert und seitdem nicht mehr losgelassen. Und ist auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man im Geschichtsunterricht von diesem Thema hört. Und deswegen möchte man dieses Zeitfenster, diese 10, 15 Jahre noch sehr stark in diese Richtung nutzen und nehmen ja auch dieses Interview jetzt auf, genau in der Woche, in der sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz
genau, am 27. Januar.
Genau, es war vor ein paar Tagen, haben viele Gedenkveranstaltungen auch stattgefunden. Wir selber waren auch auf einigen zugegen und dort haben auch Holocaust-Überlebende nochmal gesprochen und teilweise waren Politiker dabei, die jetzt gesagt haben, auch jetzt war für sie das erste Mal, dass sie einem Holocaust-Überlebenden begegnet sind. Und von dem her empfinden wir die Begegnung nach wie vor als sehr wichtig und investieren in den Bereich sehr, sehr viel rein.
Du hast eine Jesaja-Stelle erwähnt, Luca, aber es gibt eine zweite, in der Jesaja sagt, die Söhne deiner Bedränger werden kommen und sie werden sich niederknien vor dir und sie werden dich anerkennen als das Zion Gottes. Und ich war in 2019 auf einer Konferenz in Jerusalem und am Abend saßen wir bei einem schönen Dinner zusammen und waren zu 10 am Tisch und ich habe genau diese Bibelstelle vorgelesen und wir waren Christen und Juden gemeinsam an einem Tisch und ich habe erzählt, wie mich diese Bibelstelle als Deutschen, als Sohn der Bedränger und Unterdrücker des jüdischen Volkes anspricht und am nächsten Tag waren wir in der Residenz des israelischen Präsidenten eingeladen. Und das war damals in der heißen Phase, wo innerhalb von kurzer Zeit so viele Wahlen in Israel abliefen und der Präsident verspätete sich etwas und dann kam jemand von hinten, tippte mir auf die Schulter und sagt, jetzt ist eine Minute Zeit und du hast dein Zeitfenster in der Residenz des Präsidenten zu sprechen. Und dann habe ich diese Bibelstelle einfach genommen, ich habe sie vorgelesen vor allem und ich habe sie dann ausgeführt, mich als Sohn der Bedränger hingekniet. Und es waren auch Holocaust-Überlebende im Raum und Sie kam nach vorne, um mich zu umarmen. Es war so ein Moment der Versöhnung. So ein Moment, in dem, das war ja keine persönliche Schuld, die zwischen mir und ihnen stand, aber es war trotzdem etwas wie ein Sühnungsmoment. Und ich glaube, einfach die Schuld unseres Volkes anzuerkennen und dafür die Knie zu beugen, naja, das hat etwas so Profundes und etwas so Tiefgreifendes, was wirkliche Heilung freisetzen kann. Auch für sie. Auch für uns. Ich glaube, es hat auch für unser Volk und für unsere Nation eine profunde Bedeutung. Aber das ist einfach so eine Kostbarkeit, die wir tatsächlich jetzt nur noch für eine kurze Zeit haben, wie Luca schon ausgeführt hat. Und diese Zeit sollten wir nutzen.
Mhm. Ja, Sie haben es eben schon angesprochen. Am 27. Januar wurde tatsächlich dann 80 Jahre Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, wurde dem gedacht. Ein wichtiges Thema, ein wichtiges Ereignis. Aber was ich zeitgleich auch unter anderem auf der Homepage der Tagesschau oder so gelesen habe, ist, dass das Wissen um den Holocaust immer mehr abnimmt. Woran liegt das und was kann man dagegen tun? Vor allem, wenn uns die Zeitzeugen ausgehen.
Ja, das ist wirklich ein erstaunliches Phänomen und erschreckend. unter uns gesagt, ist es hier in Europa und in Deutschland schwächer ausgeprägt als anderswo. In Amerika geht man momentan davon aus, dass 56% der jungen Generation nichts mehr mit den Begriffen Auschwitz oder Konzentrationslager anfangen können. Das heißt, wir erleben eine Generation, die hauptsächlich über Social Media sozialisiert und auch dann entsprechend bildungstechnisch gebildet, ich weiß gar nicht, ob man den Begriff dafür nennen kann, gebildet wird. Und es findet eine Missbildung statt eigentlich. Und dem kann man natürlich nur begegnen, indem man Angebote schafft. Aber man, und es gibt ja auch Überlegungen, solche Angebote verpflichtend zu machen. Ich glaube allerdings nicht, dass es möglich sein wird, diese junge Generation zu gewinnen, indem man sie an Gedenkorte führt, weil dort wird mit Schuld gearbeitet. Ich habe selbst 4 Kinder und ich kann aus Erziehung und aus Erfahrung sagen, dass mit Schuld zu arbeiten im seltensten Fall zu guten Ergebnissen führt, sondern wenn ein Vergehen oder ein Fehler da ist, dann muss man den klar benennen. Aber es braucht eine ganz andere Perspektive, um zu einer Änderung zu gelangen. Und von daher glaube ich, wäre es wichtig, auch für uns hier in Deutschland, zu schauen, wie können wir von dem reinen Gedenken und diesem Hochhalten und Aufrechterhalten der Verantwortung, die sein muss und die notwendig sind, wie können wir davon aber wegkommen dahin, dass diese Veränderung im Herzen stattfinden kann. Und wir glauben, dass Begegnung dafür ein Schlüssel ist, solange wie es die Holocaust-Überlebenden noch gibt, haben wir gerade drüber gesprochen. Wir glauben aber auch, dass das Gedenken notwendig ist als erster Schritt, um im zweiten Schritt vom Gedenken ausgehend dahin zu kommen, zu lokalisieren, wo ist der Antisemitismus, der in den 30ern gewütet hat und diese schrecklichen Ergebnisse gezeitigt hat, wo ist der heute? Und wir alle kennen seit Corona die Mutation von Viren und der Antisemitismus ist auch wie so ein Virus und er mutiert auch. Er behält die gleiche DNA, auch wenn die Äußerlichkeiten, manche Symptome oder so sich ein bisschen ändern. Und so ist es mit dem Antisemitismus auch. Und Erinnerung wird nur dann wirksam, wenn sie uns befähigt dazu, den Antisemitismus von heute zu identifizieren, anzusprechen und dann bekämpfen zu können. Und diese Transferleistung, die ist bis jetzt noch nicht geschehen, weil der Antisemitismus von heute sich hauptsächlich auf Israel ausrichtet als dem Juden unter den Staaten und damit ein Kollektiv anspricht, nicht mehr eine Rasse oder wie damals im Mittelalter eine Religion. Und diesem neuen Antisemitismus beizukommen, dahin muss Bildungsarbeit gehen und dahin muss auch Erinnerungsarbeit gehen. Und wenn sie das nicht tut, verfehlt sie ihr Ziel.
Wir werden später nochmal darauf zu sprechen kommen, wie das mit Antisemitismus auch in Deutschland aussieht. Ich würde jetzt gerne noch ein letztes Projekt aufgreifen. Und zwar, das fand ich ganz interessant, das habe ich dann auf der Homepage gelesen, arabische Christen. Das stelle ich mir ganz schön herausfordernd vor. Und ich habe so den Eindruck, dass vor allem arabische Christen irgendwie zwischen allen Stühlen sitzen und es ganz besonders schwer haben. Jetzt ist meine Frage an Sie, ist das so oder wie sehen Sie das?
Also es ist tatsächlich auch für uns eine wichtige Überzeugung, so wie ich es eingangs schon gesagt habe, dass an der Seite Israels zu stehen nicht nur bedeutet, dass man sich nur für eine Seite und nur unterstützend in eine Richtung zeigen möchte. Und deswegen ist für uns sehr wichtig, dass wir auch arabische Christen im Blick behaben, die, wie Sie gesagt haben, eine sehr eigene Perspektive oder eine sehr eigene Position auch in den ganzen Themen haben, oft auch in den großen Spannungsfeldern stehen, ja, zwischen den Stühlen. Wenn es aber heißer hergeht, dann werden diese Räume zu Spannungsfeldern. Und für uns ist sehr wichtig, auch da Projekte zu unterstützen, Versöhnungsprojekte zu unterstützen, wo Versöhnung auch zwischen Arabern und Juden hergestellt werden kann, weil nur so, glauben wir, kann es am Ende überhaupt auch gelingen. Und das gelingt interessanterweise an vielen Dingen im Kleinen sehr, sehr gut. Und wir haben Hoffnung, dass diese Dinge sich auch auf das größere Bild dann übertragen lassen. Aber deswegen ist uns sehr wichtig, dass es zu unserem Projektportfolio dazugehört, auch in dieses Thema hineinzugehen und trotzdem auch diese Spannungsfelder und Themen wahrzunehmen. Arabische Christen stehen uns aber alleine ja schon vom Glauben an Jesus sehr, sehr nahe und so fühlen wir uns auch vom Glauben her als Glaubensgeschwister eng verbunden und ja, ihre Perspektive in dem Ganzen zu hören und auch mit einfließen zu lassen, ist ein wichtiges Anliegen und ist auch eins, das auch viel Unterstützung erfährt, auch viele, die unsere Arbeit unterstützen, denen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Ausgewogenheit drin haben. Und man muss sagen, Christen an der Seite Israels, Israel besteht ja auch nicht zu einem unwesentlichen Teil aus arabischer Bevölkerung. 20% ist immerhin jeder Fünfte. Und von dem her an der Seite Israels zu sein, bedeutet auch nicht nur jüdische Menschen zu unterstützen, sondern das ganze Land in seiner Vielfalt auch zu sehen und auch Projekte in die Richtung mit auf dem Schirm zu haben.
Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, dass es Ereignisse gibt, die den Lauf der Geschichte beeinflussen. So, und der 7. Oktober 2023, der zählt mit Sicherheit dazu. Aber so ein Ereignis verändert ja nicht nur den Lauf der Geschichte, sondern der verändert ja auch aktiv Menschen. Und jetzt ist meine Frage, wie ist es bei Ihnen? Was hat der Tag mit Ihnen gemacht, die Sie sich ja schon so lange auch intensiv mit Israel beschäftigen?
Es gab in den Monaten davor auch hierzulande den Begriff der Zeitenwende. Und in unserer Wahrnehmung, in der Wahrnehmung Israels, in der Wahrnehmung jüdischer Menschen, ist der 7. Oktober genau so eine Zeitenwende. Es gibt eine Zeit und ein Leben vor dem 7. Oktober und nach dem 7. Oktober. Ist für Israel nach wie vor der Fall, ist auch für jüdische Menschen weltweit nach wie vor der Fall. Und interessanterweise sagen auch jetzt noch viele Israelis, dass sie jeden Morgen wieder am 7. Oktober aufwachen. Ja, in unserer Wahrnehmung, in unseren Nachrichten ist das Thema ja oft dann auch wieder nicht so präsent. Jetzt mit der Freilassung der Geiseln in einem ungerechtmäßigen Austausch ist es wieder ein Thema. Aber ansonsten lange kein Thema für Israel, aber jeden einzelnen Tag. Und für viele sagen, sie wachen so lange jeden Morgen am 7. Oktober auf, wie noch Geiseln im Gazastreifen gefangen sind. Jetzt hat man da gerade dieses Abkommen. Man wird sehen, wie viele am Ende wirklich freikommen. Aber Israel befindet sich auch nicht mehr nur mit der Hamas im Gazastreifen in der militärischen Auseinandersetzung. Das Ganze hat sich auch in der ganzen Region dort zu einem Mehrfrontenkrieg entwickelt. Es gab erstmals überhaupt einen direkten ballistischen Angriff vom großen Erzfeind Iran. Zweimal große Mengen an Raketen. Es gab noch nie in der Geschichte einen so großen ballistischen Angriff von einem Land auf ein anderes Land, wie das, was der Iran auf Israel abgefeuert hat. Und es geht schnell unter, weil nicht viel Schaden angerichtet wurde, was auf die Verteidigungssysteme Israels zurückzuführen ist und aus unserer Perspektive oder in unserer Erklärung auch auf einen Gott, der da seine Hand drüber gehalten hat. Für uns ist ein reines Wunder, dass da nicht mehr passiert ist, wenn man die Größe der Raketen und die Schlagkraft des Angriffs sieht. Es geht aber schnell unter, aber ist für Israel keine Kleinigkeit. Ja, jeder Angriff, jeder Raketenalarm bedeutet, egal wo ich im Moment bin, ich muss schnellstmöglich innerhalb von Sekunden in einen Schutzraum, in einen Bunker rennen. Und nicht nur ich, sondern auch mein Ehepartner, meine kleinen Kinder, meine Freunde, meine Großeltern. Und dann ist irgendwann der Angriff vorbei und dann gehen die Telefonate los. Ich habe gehört, bei euch ist alles in Ordnung, seid ihr verletzt und so weiter. Das heißt für Israel, sie befinden sich noch mittendrin in diesem Thema. Wir reden über den 7. Oktober oft im Rückblick. Aber für Israel ist es immer noch das gegenwärtige Empfinden, immer noch das Hier und Heute. Und deshalb kann man noch nicht so ganz drüber reden, wie wirkt sich das im Rückblick aus. Und auch unsere Arbeit ist seit dem 7. Oktober, dreht sich jeden Tag die Unterstützung ganz maßgeblich auch darum. Und ein letzten Punkt, den wir sehen, ist, dass es eben nicht im Nahen Osten oder bei den Auseinandersetzungen im Nahen Osten bleibt, sondern dass es eben überschwappt eigentlich auf alle Länder der Erde. Wenn wir sehen, wie, und das ist ja absurd eigentlich, wie dieser Angriff damals von der Hamas auf Israel mit über 1000 getöteten Zivilisten, über 200 Entführten, wie er jetzt dazu geführt hat, dass weltweit der Judenhass grassierend zunimmt, durch die Decke geht, überall, es ist nirgends von sinkenden Zahlen die Rede, überall gehen die Zahlen durch die Decke. Antisemitismus zeigt sich noch offener und noch brutaler und hässlicher als vorher. Und das ist für jüdische Menschen weltweit ein Thema. Ja, die sogenannten Juden in der Diaspora, in der Zerstreuung, die in den anderen Ländern wohnen, und auch in Deutschland. Wir müssen gar nicht weit schauen. Wir sehen, was in Amsterdam passiert ist, pogromartige Bilder. Innerhalb von Sekunden kann sowas genauso auch hier in Deutschland, in unserer Hauptstadt in Berlin passieren, ohne jeden Zweifel. Und das ist ein großes Problem für jüdische Menschen hier in unserem Land und muss und sollte auch für uns ein großes Problem sein, auch in unserer Wahrnehmung.
Sie hatten gefragt, was das für uns persönlich gemacht hat. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, weil ich in dem Themenbereich ja wie Luca auch schon eine Weile unterwegs bin, was hätte ich damals gemacht? Diese Frage habe ich mir ganz oft gestellt. Und für mich war der 7. Oktober, die Reichspogromnacht, wie wir sie heute bezeichnen, ist der Moment, ab dem ich nicht mehr unentschieden sein kann. Das ist der Moment, ab dem ich eine Position einnehmen muss. Und entweder ich werde mitschuldig oder ich werde die Israelis nennen das Gerechte unter den Völkern. Und es war ein Moment der Entscheidung. Es gab keine Möglichkeit mehr, als Zaungast bei dem Thema dabei zu sein, sondern sehr schnell hat sich herauskristallisiert, wer wo steht. Das heißt, in der Chemie würde man sagen, es war eine Art Lackmustest. Es hat sich dadurch eigentlich nichts geändert, aber es hat alles gezeigt, was ist und nicht, was man gerne hätte oder wie man es sich vorgestellt hat. Und deswegen, ich habe damals auch einen Kommentar geschrieben, den haben wir überschrieben mit einem Weckruf für Deutschland, weil tatsächlich der 7. Oktober gezeigt hat, was immer schon da war, womit Israel kontinuierlich schon zu kämpfen hatte. Es hat auch gezeigt, was in westlichen Demokratien, so auch hier in Deutschland, auf unseren Straßen schon vorher da war, an Antisemitismus, an Judenhass. Und zwar, natürlich, man sieht zuerst die sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen und den ziemlich entarteten Israel und Judenhass, da merkt man einfach, da ist eine komplette Enthemmung da. Und da gibt es überhaupt nichts mehr, was die Leute nicht bereit sind zu sagen. Aber wir sehen das auch quer durch die Gesellschaft, bis in die Mitte der Gesellschaft hinein, dass judenfeindliche, israelfeindliche Stereotype, Ansichten da sind. Und das hat der 7. Oktober wie aufgedeckt. Also es war wie so ein Offenbarungsmoment. Und ich bin ansonsten ganz bei Luca. Das war ja definitiv so, dass darüber ich mir jetzt gerade auch, als wir den Holocaust-Gedenktag begangen haben, kam mir dieser Gedanke zu sehen, in den 30er Jahren, es fängt ja immer damit an, dass die Juden als jemand anderes, als was Fremdes dargestellt werden. Dann werden sie irgendwie ausgegrenzt und dann kommt die Stigmatisierung dazu. Und damals mussten in den 30ern die Juden ab einem gewissen Zeitpunkt gelbe Judensterne tragen. Heute ist das gar nicht mehr nötig. Heute reicht es, äußerlich erkennbar Jude zu sein. Ich brauche keinen Judenstern mehr. Es reicht ein Davidstern, es reicht eine Kippa, es reichen Mesusas an den Türen. Es reicht, auf deutschen Straßen Hebräisch zu sprechen. Wir hören von jüdischen Freunden, dass sie bei Uber-Bestellungen oder Taxi-Bestellungen oder Amazon-Bestellungen unter Fremdnamen bestellen, weil sie unter Klarnamen Angst haben, Pakete nach Hause geliefert zu bekommen. Das heißt, alles, was mich irgendwie als jüdisch offenbaren könnte, ist potenziell schon gefährlich für mich. Und deswegen gibt es seit dem 7. Oktober jüdisches Leben in Deutschland nur noch anonym oder hinter Panzerglas. Und das ist eine Tragödie.
Und wie ist es da für Sie als Christen an der Seite Israels? Erleben Sie da auch Anfeindung, wenn Sie sich so deutlich an die Seite Israels stellen?
In unserem Fall nimmt es tatsächlich auch zu, nimmt es leider auch zu. Wir sehen das weltweit, überall dort, wo Menschen sich an die Seite Israels stellen, kommt man auch auf den Schirm der Gegner, der Feinde Israels. Und wir sind eingebettet in einen internationalen Dachverband. Unsere Organisation gibt es in vielen anderen Ländern auch. Der Hauptsitz unserer Organisation ist in den Niederlanden. Und der größte Ableger unserer Arbeit ist in den Niederlanden. Und die haben dort auch ein großes Gebäude, das bisher nicht geschützt werden musste, das aber jetzt schon zweimal Gegenstand von Farbanschlägen war, wo Aktivisten kommen, Farbanschläge, Parolen ans Gebäude schmieren und das inzwischen auch gar nicht mehr vermummt, sondern mit offenem Gesicht, alles drum und dran. Niemand nimmt da mehr ein Blatt oder eine Maske vor den Mund, sondern treten offen dorthin und feinden uns sozusagen an dafür, dass wir an der Seite Israels stehen. Und es ist tatsächlich, gehört auch zu unserer Realität dazu, dass nach dem 7. Oktober wir häufiger mit Polizeibehörden und Sicherheitsfirmen in Kontakt sind, auch über unsere eigene Sicherheit, auch über das Thema, wo wir geben unsere Adresse nicht mehr offen raus. Unsere Fotos haben wir von der Website runtergenommen. Und das sind alles Dinge, die wir nicht gerne machen, die auch nicht leicht fallen. Ja, wir haben auch alle Familien, wir haben alle Freunde, aber wir sind vorsichtiger geworden. Wir wurden angehalten, auch von der Polizei vorsichtiger zu sein, indem wir uns bewegen, aufmerksamer zu reisen, unterwegs zu sein. Und das sind schon bedrückende Themen. Also das war so vor dem 7. Oktober in der Form nicht. Da gab es jetzt auch nicht nur Israel-Freunde, aber das hat mit dem 7. Oktober an Intensität unglaublich zugenommen und trifft in erster Linie Israel und jüdische Menschen, aber auch solche, die es mit ihnen halten.
Ich würde gerne in den letzten Minuten nochmal einen Blick in den Nahen Osten werfen und vielleicht auch irgendwo einen Funken Hoffnung finden.
Den finden wir.
Den finden wir, das freut mich. Jetzt hat sich ja seit Mitte Januar einiges getan. Also ich spreche jetzt von Waffenruhe und Geiseldeal. Wie sehen Sie diese neuesten Entwicklungen?
Beides hängt ja erstmal eng mit Trump zusammen. Das müssen wir festhalten. Also es war nicht europäische oder gar deutsche Diplomatie, die diese Durchbrüche hervorgebracht hat, obwohl Baerbock ja häufiger hingereist ist, aber sie hat da nichts zu melden. Die Entscheider sind, sitzen in Amerika und auch der Biden-Administration ist es ja nicht gelungen, da zu Durchbrüchen zu kommen. Dann kam Trump und hat mit einem einzelnen Post auf Social Media die Hamas unter Druck gesetzt und gesagt, bis zum Amtsantritt sollen die Geiseln zu Hause sein, ansonsten wird es massive Konsequenzen haben. Ohne auszudefinieren, was das genau bedeutet. Und das hat den ganzen Prozess unter Druck gebracht. Wir befürworten das natürlich, dass die Geiseln nach Hause kommen. Bring them home ist Credo seit dem 7. Oktober und ist tatsächlich einer unserer größten Wünsche gewesen. Nur muss man auch gleichzeitig verstehen, dass von Tag 1 an nach dem 7. Oktober die Geiseln auch ein Teil der Strategie der Hamas waren, Israel unter Druck zu setzen und die israelische Hand zu zwingen. Und das Abkommen oder dieser Vertrag, der jetzt da zustande gekommen ist, dieser Deal, der ist kein guter Deal. Und der steht eigentlich israelischen Interessen komplett entgegen. Das einzige israelische Interesse, was bedient wird, ist, dass die Geiseln nach Hause kommen. Aber zu welchem Preis? Es werden Tausende palästinensische Terroristen freigelassen im Gegenzug. Das sind nicht einfach irgendwelche Aktivisten, sondern es sind Menschen, die schlimmste Verbrechen begangen haben, die Blut an den Händen haben, Mörder, Massenmörder, die wieder freigelassen werden. Und der Yahya Sinwar, der Drahtzieher hinter dem 7. Oktober, er war auch mal israelischer Gefangener und er ist freigelassen worden in dem Geiseldeal von Gilad Shalit als einer von 1027 Terroristen für eine einzige Geisel. Und er hat dieses Fühlen der israelischen Gesellschaft verstanden, wie viel sie bereit sind, für eine einzige Geisel hinzugeben. Und er hat das, die Humanität der Israelis, das Mitfühlen, die Barmherzigkeit, als ihre Achillesferse ausgemacht und genau angegriffen. Und deswegen zahlt Israel jetzt gerade einen hohen Preis. Außerdem, der Deal, wie er jetzt auf dem Tisch liegt und auch umgesetzt wird, garantiert das Überleben der Hamas. Und es ist ein Kriegsziel Israels gewesen, dass dem nicht so sei. Dass Trump Bidens Policy durchgesetzt hat an der Stelle, hat, glaube ich, damit zu tun, dass zum einen er Biden davon abhalten wollte, am Ende seiner Amtszeit wie sein Vorgänger Barack Obama Israel nochmal richtig einen mitzugeben, weil es gab Planungen über den UN-Sicherheitsrat, Israel strategischen Schaden zuzufügen. Davon konnte Trump die Biden-Administration abhalten, indem er ihnen entgegengekommen ist. Aber für Benjamin Netanyahu war der Deal eigentlich ein Desaster und ich denke, momentan erleben wir vor allem diese Euphorie, wenn die Geiseln zurückkommen. Wenn diese Euphorie einmal abebbt, dann wird er unter sehr hohen innenpolitischen Druck kommen, weil viele israelische Soldaten gestorben sind, dafür dem Problem der Hamas beizukommen und dagegen zu wirken. Und die Hamas überlebt diesen Krieg. Das kann nicht sein und dafür wird er einen hohen Preis zahlen. Und ich gehe davon aus, dass es geheime Nebenabsprachen gibt zwischen Trump und Netanyahu, dass gewisse grüne Lichter für Netanyahu angeschaltet worden sind und ich habe drei Tipps und dann werden wir gemeinsam sehen, was daraus wird. Ich würde schätzen, dass dieser Deal, der momentan über die Bühne geht, der hat verschiedene Phasen. In der ersten Phase kommen die Geiseln frei, dann kommen tote Geiseln. Das wird, denke ich, der Moment sein, in dem es umschwingt. Wenn nicht mehr lebende, sondern tote Geiseln nach Hause kommen. Vor allem die Bibas-Familie sind deutsche Staatsbürger, eine Mutter mit ihren zwei kleinen Kindern. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie lebend nach Hause kommen, ist leider Gottes nicht sehr groß. Und aus der Ferne empfinde ich das vorherrschende Gefühl der israelischen Gesellschaft so, dass wenn die Bibas-Kinder tot nach Hause kämen, dann wäre Ende Gelände. Und ich denke, dass dieser Moment umswitchen wird und dann denke ich, dass es zum einen ein grünes Licht geben könnte, dafür die Hamas tatsächlich auszuschalten. Trump hat ja schon gesagt, man sollte den Gazastreifen, die Bevölkerung komplett rausnehmen, nach Jordanien und Ägypten verteilen, damit man die Infrastruktur der Hamas zerstören kann. Mal schauen, was davon wird, wissen wir noch nicht. ein zweites grünes Licht in Bezug auf Libanon. Und Hezbollah wurde die Waffenruhe, der Waffenstillstand von der Hezbollah nicht eingehalten worden ist, sie nicht sich zurückgezogen haben bis jetzt, wo auch eine Enddatum, eine Deadline da ist, die abläuft, und ein drittes grünes Licht zur Ausschaltung des Atomprogramms des Iran. Und ich schätze, dass wir in der Hinsicht noch einiges erleben werden in den kommenden Wochen und Monaten.
Vielleicht noch eine kurze Perspektive. Ich habe letzte Woche mit einem Freund telefoniert, der in Jerusalem wohnt, auch ein Projektpartner einer jüdischen Hilfsorganisation. Und ich habe ihn gefragt, was er von dem Deal hält. Und er hat gesagt, dass es ein sehr lachendes und ein sehr weinendes Auge ist. Und das sehr lachende und die große Freude ist natürlich in ganz Israel, dass die Söhne und Töchter zurück nach Hause kommen. Aber sie wissen natürlich auch genau, wie Josias ausgeführt hat, von der Geschichte, was auch auf Israel dann zukommen kann mit all den freigelassenen Terroristen. Und sie wissen, dass es kein guter Deal ist, aber es ist die einzige Möglichkeit. Ich habe ihn gefragt, hättest du unterschrieben? Er hat gesagt, ja. Ich hätte den Deal auch unterschrieben, weil es die einzige Möglichkeit im Moment ist, die Geiseln auch lebend noch zurückzubekommen. Aber sie sind da schon sehr ambivalent. Und ich denke, immer wieder auch hinzuspüren, was fühlt denn Israel, was fühlen denn die jüdischen Menschen auch über diese Entwicklung, ist wichtig. Und ist auch was, was man konkret mitnehmen kann, wenn man zu jüdischen Menschen Kontakt hat. Einfach sie mal zu fragen, wie fühlt sich das denn für euch im Moment an?
Auf der Homepage von den Christen an der Seite Israels habe ich eine Stellungnahme gefunden aus 2021 schon. Da schreiben sie auch, ich zitiere mal, unser Gebet gilt aber auch den unschuldigen Menschen im Gazastreifen. Wir beten um Befreiung aus der Hand derer, die die eigenen Leute unterdrücken, ein Aufblühen Gazas unterbinden, ausländische Fördermittel missbrauchen und die Vernichtung des jüdischen Volkes anstreben. Welche Chance haben diese Menschen im Gazastreifen gegen die Terrororganisationen, die es da ja immer noch gibt und wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang geben wird?
Ja, die einzige Chance ist die, dass die Hamas verschwindet, und das wird sie nicht freiwillig tun. Wir sehen bei den Geiselfreilassungen, dass die Hamas noch immer da ist. Sie haben auch ihre Uniform wiedergefunden, nachdem sie anderthalb Jahre als Zivilisten unter Zivilisten gekämpft haben. Und wir sehen das in anderen Ländern, in Syrien und im Libanon vor allem, dass dadurch, dass Israel momentan gegen die Terrorstrukturen der Region vorgeht, Bevölkerungsgruppen, die bis jetzt unterjocht waren, eine Möglichkeit bekommen zu einer Neuausrichtung, einer Neuordnung. Und wir hoffen, dass das auch für Gaza der Fall ist, aber dazu braucht Gaza viel Hilfe. Und vor allem Hilfe, die nicht blauäugig ist. Wir haben es mit einer hochgradig radikalisierten Bevölkerung zu tun, die Umfrage- und Zustimmungswerte sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland, in Judäa Samaria unter Palästinensern für den 7. Oktober sind erschreckend hoch. Wir sehen also eine Bevölkerung, die sehr radikalisiert ist. Wir als Deutsche wissen, dass es möglich ist, eine Bevölkerung zu deradikalisieren. Wir sind das lebendige Beispiel dafür. Aber wir wissen auch, dass das nicht freiwillig funktioniert und nicht durch Sozialarbeiter, sondern es funktioniert durch eine ganz knallharte Hand, die da ist, die militärisch gewappnet ist. Das heißt, es braucht eine militärisch starke Hand, die für Recht und Ordnung sorgt und die eine Deradikalisierung durchsetzt. Ohne dass sich, ohne göttliches Eingreifen, keine Hoffnung für die Palästinenser im Gazastreifen.
Gibt es denn eine Perspektive für einen dauerhaften und ehrlichen Frieden im Nahen Osten? Und was können Menschen aus Deutschland dazu beitragen?
Ich beantworte gern den Teil der Frage, was Menschen dazu beitragen können. Und ich möchte mich da, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, direkt an Sie, wenn ich erlauben darf, direkt an dich wenden. Ich glaube, was Hoffnung machen kann in diesen Zeiten und in diesen Tagen, bist genau du. Da, wo du gerade dieses Gespräch hörst und verfolgst, ich weiß nicht, was du über dieses Thema denkst, für Erfahrungen gemacht hast, aber du bist die Person, die Hoffnung machen kann, den jüdischen Menschen in deinem Umfeld. Setz dich an deinen Computer, schau, wo ist die nächste jüdische Gemeinde in meinem Umfeld, wo ist die nächste Synagoge, und schreib an diese Synagoge einen Brief, einen Freundschaftsbrief, einen Brief der Solidarität. Frag nach, wie es ihnen geht, und drück ihnen aus, dass sie nicht alleine sind, weil das brauchen die jüdischen Menschen heute auch in unserem Land. Und deswegen glaube ich, was Hoffnung machen kann, ist, wenn wir uns fragen, wie wir den jüdischen Menschen und Israel sichtbar und spürbar zur Seite stehen können. Und ich weiß, dass viele Hörer auch mit dem Glauben einiges anfangen können. Man kann dieses Thema ins Gebet nehmen, seinen eigenen Gebetskreis hineinnehmen, kann schauen, wo führt man sich wo fühlt man sich hingeführt, in dem, dass man sichtbar macht, dass man an der Seite Israels steht. Ich weiß von vielen, vielen Gruppen auch hier im Land, die regelmäßig, wöchentlich auf die Marktplätze ihrer Gemeinden und Kommunen stehen, um dort nur eine halbe Stunde ihre Solidarität mit Israel auszudrücken, die Namen der Geiseln zu lesen, für sie zu beten, für ihre Freilassung, für Frieden im Nahen Osten, für alle Menschen, wie wir es vorhin betont haben. Aber die Hoffnung für die Situation dort bist du. Und wir glauben von der Bibel her, dass es letztendlich einen warmen, nachhaltigen, ewigen Frieden dann geben wird, wenn Jesus wiederkommt. Das ist unser Motiv, auch wie wir die Bibel lesen. Das heißt, auch die politischen, menschlichen Lösungen, die jetzt im Raum stehen, sind das eine. Und sie können für ruhigere Zeiten sorgen, ja. Aber nachhaltigen, ewigen Frieden, so verstehen wir den biblischen Ausblick, wird es wiedergeben, wenn Jesus wiederkommt und seine Herrschaft aufrichten wird.
Da möchte ich anknüpfen, weil biblisch gesprochen wiederum Gott in seinem Wort das Bild einer Geburt verwendet und er redet von Wehen. Und Wehen sind nie angenehm. Wehen sind immer mit Schmerzen verbunden und Wehen nehmen zu. Und das werden wir erleben, aber am Ende wird eine Geburt kommen und am Ende wird neues Leben entstehen und wird Frieden stehen. Und ich glaube, in der Zwischenzeit ist unsere Aufgabe, in der Wehenphase zum einen darauf zu gucken und davon nicht abzulassen und zum anderen zu schauen, wo können wir konkret etwas bewirken, etwas dazu tun. Und der Umstand, ich habe es schon gesagt, dass der 7. Oktober dazu beigetragen hat, Dinge sichtbar zu machen, die da sind. Ich denke immer, es ist, wenn man ins Krankenhaus geht, weil was nicht sich gut anfühlt, dann wartet man darauf, eine Diagnose zu bekommen, damit man weiß, womit man es zu tun hat und was man machen kann. Und wir haben diese Diagnose bekommen. Jetzt ist die Frage, was machen wir als Gesellschaft und was machen wir als Christen mit dieser Diagnose? Weil das, was unserem Land fehlt, das haben wir Christen. Wir haben eine Menge mehr Antworten, als die Politik sie geben kann. Die Antworten im Nahen Osten, natürlich wird die Politik eine wichtige Rolle spielen. Aber auch wir haben Antworten zu geben und wir haben einen Beitrag zu leisten durch klare innere eine Haltung, die wir haben dazu, ein Herz, was wir dazu haben und auch die Taten, die wir entsprechend in diese Richtung leiten und dadurch können wir Teil der Lösung sein. Und das ist auch einer unserer Slogans, den wir haben als CSI, gemeinsam Segen sein. Von daher eine ganz herzliche Einladung auch an der Stelle von mir, mit uns Segen zu sein. Wenn du Interesse hast, ich übernehme das mal von dir, Luca, wenn du Interesse hast, da weiter reinzutauchen, laden wir dich ganz herzlich ein am 11. und 12. Mai in Berlin, weil wir einen Israel Summit Berlin machen, um genau als Christen in die Bundeshauptstadt hineinzutragen, unseren Beitrag zu einer deutschen Nahostpolitik. Und da werden wir die Möglichkeit haben, Politiker zu hören, zu treffen, Diplomaten, Journalisten, Businessleute. Du kannst mit dazukommen, wenn du Interesse hast. Schau auf der Website nach. Wir würden uns freuen, dich in Berlin zu sehen.
Ja, ein Thema, das kompliziert ist, ein Thema, das emotional ist, aber ein Thema, das auch biblisch ist und wo sich tatsächlich hier und da ein bisschen Hoffnung verbirgt. ein Thema, über das man an dieser Stelle wirklich auch noch stundenlang sprechen könnte, aber ich stelle fest, dass sich unsere Sendezeit dem Ende entgegen neigt. Also setze ich an dieser Stelle mal schweren Herzens einen Punkt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Lukas Elia Hetzel und Josias Teschüren von den Christen an der Seite Israels für ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und Bewahrung und ich bedanke mich bei allen, die uns zugehört haben und deren Herz für Israel und die Menschen im Heiligen Land schlägt. Auf Wiedersehen, sagt Johannes Kolk.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.